bitten auch wieder den Vater unser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, also heute geht es um die dritte göttliche Tugend, die Liebe. Und es ist schön, über die Liebe zu sprechen, also kann man sich zurücklehnen ein paar Stunden. Dann ist ja schon, dass es nicht auch nicht länger als eine Stunde wird. Aber es ist eben eine von den drei göttlichen Tugenden, das heißt eine eingegossene Tugend, eine geschenkte Tugend. Und das ist ganz wichtig, weil man eigentlich nicht zum Wesentlichen kommt, wenn man sagt, so, ich bemühe mich jetzt einfach besonders darum, ich werde schon schaffen. Es ist immer ein Geschenk Gottes in uns, dass wir überhaupt lieben können. Ja, ich werde das danach noch genauer erklären. Aber man kann sich sozusagen, andersherum gesagt, auf den lieben Gott verlassen. Es ist irgendwie schön, dass der liebe Gott es uns einfach schenkt, die Fähigkeit. Das heißt, man kann auch darum beten, dass es einem besser gelingt, zu lieben. Ja, man muss da nicht irgendwelche Techniken erlernen, sondern es ist, man kann sich natürlich schon Gedanken darüber machen, aber es ist etwas, was der liebe Gott in uns bewirkt. Ich möchte zu Beginn vorlesen, das berühmte Hohelied der Liebe, vielleicht ganz spannend, es auch in der neuen Einheitsübersetzung zu hören, wo Paulus sich in einzigartiger Weise nicht nur die Liebe erklärt, sondern auch erklärt, dass die Liebe es ist, die alles ausmacht. Vorher hat er beschrieben, welche Berufungen es in der Kirche gibt. Es gibt Propheten und Leute können Wunder wirken und alles das. Und jetzt schreibt er eben, wenn das aber alles ohne Liebe passiert, ist es völlig sinnlos. Also die Liebe ist das Eigentliche. Dazu zeige ich euch einen überragenden Weg. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie auch ich durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Ja. Es ist interessant, dass auch die Liebe eigentlich das Einzige ist, nicht eigentlich, was dann ewig bleibt. Im Himmel gibt es keinen Glauben mehr, keine Hoffnung mehr, aber nicht, weil alles so ungläubig geworden ist, sondern weil alles, woran ich glaube und alles, was ich erhoffe, schon erfüllt ist. Ich schaue Gott schon, ich besitze ihn schon. Ja, ich strecke mich nicht mehr nach ihm aus, sondern es ist schon erfüllt. Und auch die Hoffnung ist sozusagen eingetreten, was ich erhofft habe. Aber die Liebe bleibt. Und das ist eigentlich, das sieht man eben, dass deswegen auch die Liebe das Größte ist, wenn die Liebe schon wirklich die Ewigkeit in sich birgt. Jetzt kann man sich überlegen, was ist Liebe? Ja, da gibt es unzählige Antworten darauf und ich glaube auch sehr viele, die in die Irre gehen. Ich glaube, ganz prinzipiell ist einmal eines ganz wichtig. Liebe, wir gehen auf jeden Fall falsch, wenn wir versuchen, es selbst uns zusammenzuzimmern. Sagen, für mich ist Liebe dies und jenes. Die Liebe ist das, was sie ist. Und das wird sich gleich zeigen, wenn ich sage, woher die Liebe kommt. Aber es ist nicht etwas, was wir uns ausdenken. Und für mich ist halt Liebe das und für dich ist Liebe das. Sondern Liebe ist schon auch etwas objektiv Wahres und etwas, was sozusagen aus sich heraus existiert. Denn die Liebe ist nichts weniger als Gott. Gott ist die Liebe. Wenn ich von Gott spreche, ist die Liebe nicht nur sozusagen eine beiläufige Eigenschaft, ja Gott ist halt auch liebevoll, sondern sie ist sein innerstes Wesen. Ja, alles, was mir gelingt schon an Liebe, ist sozusagen etwas, was Gott abbildet. Ja, Gott selbst ist die Liebe, hat nicht nur die Liebe, er ist die Liebe. Und Gott ist eben auch nicht die Liebe. Gott ist nicht so, wie wir ihn uns vorstellen oder wie wir ihn uns zurechtzimmern, sondern Gott ist, wie er ist. Und wie Gott dem Moses im Dornbusch erscheint und gefragt wird, wie heißt du, wie ist dein Name, sagt er, ich bin der Ich Bin. Viele Bedeutungen, also viel Bedeutung, müsste man sagen, aber auch eins davon ist, Gott ist aus sich heraus der, der er ist, nicht wie wir ihn definieren, oder ändert sich nicht. Ja. Und Gott ist die Liebe, schreibt dann später Johannes. Dieser Gott ist Liebe, weil er in sich ein Gegenüber hat. Das ist ganz wichtig. Wir glauben an einen dreifaltigen Gott, aber nicht deswegen, damit wir uns irgendwie so hinbiegen, damit das funktioniert, weil das ist halt das Wesen Gottes, dass es ein Gott in drei Personen ist. Ein Gott, der in sich ein Gegenüber hat, das er lieben kann. Denn Gott, der die Liebe ist, ohne zu lieben, kann nicht die Liebe sein. Ja, Liebe, die nur theoretisch stattfindet, ist eben keine Liebe, eigentlich fast das Gegenteil der Liebe. Ja, Liebe muss immer praktisch geübt werden. Denken wir an Menschen, die uns langatmig erklären, wie liebevoll sie sind, aber sie üben die Liebe nicht. Das ist furchtbar. Ja. Gott erklärt nicht, was Liebe ist. Er ist die Liebe und deswegen liebt er auch schon vor aller Zeit, vor der Schöpfung. Er braucht den Mensch nicht, um er selbst sein zu können. Ja. Der dreifaltige Gott ist die Liebe, weil er in sich ein Gegenüber hat. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn den Vater. Die Liebe zwischen Vater und Sohn ist der Heilige Geist. Aber nicht genug damit. Gott schafft den Menschen. Man kann fragen, warum macht Gott das überhaupt, wo er es doch nicht notwendig hat? Sicher nicht aus Notwendigkeit. Es ist sicherlich die richtige Antwort. Gott schafft den Menschen aus Liebe zu dem Wesen, das von ihm überhaupt erst erschaffen wird, aber auch aus Liebe, um uns zu lieben, schafft uns Gott. Ja. Und wie weit diese Liebe geht, zeigt die Heilsgeschichte, wo der Mensch sich von Gott abwendet, sündigt, nicht von ihm wissen will, sich für das Böse entscheidet und Gott um diesen Menschen zu werben beginnt. Mit dem Höhepunkt der Menschwerdung, dass Gott selbst ein Mensch wird. Und jetzt könnte man das sozusagen oberflächlich betrachten. Na gut, er zeigt uns halt, wie Menschsein funktioniert. Gott wird Mensch und in Jesus Christus sehen wir, aha, so sollte ein guter Mensch leben. Stimmt auch, aber es ist mehr als das. Der Sohn, der Mensch wird, tut als Mensch dasselbe, was er in der innergöttlichen Liebesekstase tut, wie man das nennt. Ja, die innergöttliche Liebesekstase. Nämlich sich vollkommen an den Vater hinschenken. Dein ganzes Leben ist nichts anderes als ein sich hinschenken an den Vater, das sich auch in der Liebe zu den Menschen äußert und das einen Höhepunkt darin findet, dass der Sohn am Kreuz stirbt. Das traut man sich nicht laut sagen, weil es einem so absurd vorkommt, aber am Kreuz offenbart sich der Himmel. Denkt man sich, das Kreuz ist doch nicht der Himmel, das ist ja genau das Gegenteil. Das ist Schmerz, das ist Verrat, das ist Böse, ja, da ist so viel Unehrlichkeit dabei und der ganze Schmerz und so viel Bösartigkeit. Es ist deswegen der Himmel, weil Christus sozusagen bis ganz hinuntersteigt und den ganzen Dreck mitnimmt, den wir Menschen produziert haben, das Böse, woraus das Leid entsteht. Und selbst in diesem Dreck tut er nichts anderes als das, was er im Himmel tut, nämlich sich ganz an den Vater hinschenken. Ja? Seinen Geist, den Geist, Heiligen Geist, dem Vater übergeben. Ja? Und das ist unsere Erlösung. Und das heißt also, dass wir jetzt, wenn wir auf Jesus Christus schauen, nicht nur ein Vorbild haben, wie Menschsein funktioniert, sondern er nimmt uns mit hinein in sein göttliches Leben. Ja? Als Mensch. durch Jesus Christus haben wir den Zugang zum Himmel, haben wir den Zugang, dass wir selbst Teil dieser innergöttlichen Liebesextase werden können. Wir können wirklich Sohn Gottes, Tochter Gottes sein, wie Jesus, durch ihn, mit ihm, in ihm. Ja? Durch ihn, mit ihm und in ihm, heißt es in der Messe. Ja? Also, das heißt, wenn wir jetzt an Gott glauben, oder wenn wir religiös sind, sagen wir, wenn wir Christen sind, glauben wir eben nicht an etwas, auch wenn wir von der Liebe sprechen, glauben wir nicht an etwas, wir glauben an jemanden. Wenn wir von der Wahrheit sprechen, sprechen wir von jemandem. Christus selbst sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja. Die Liebe ist eben niemals etwas Theoretisches, ja, ist immer etwas Geübtes. Deswegen ist auch das ein wesentlicher Unterschied beispielsweise zum Islam, der den Koran ansieht als die Weisung Gottes, da, das ist unser Zugang zu Gott, meinen Sie. Unser Zugang zu Gott ist Christus, aber er hat nicht in erster Linie ein Regelbuch hinterlassen, sondern ein gelebtes Leben. Ein geliebtes Leben. Ja. Der Johannes von Kreuz hat etwas sehr Schönes gesagt, wenn wir gestern gefeiert haben. Die Seele ist nicht dort zu Hause, wo sie lebt, sondern wo sie liebt. Ja, das ist echt genau das. Ja. Also das wollen wir jetzt Christus gleich tun, wenn wir auch uns hinschenken wollen. Ja. Das Hinschenken ist ein Wesensmerkmal der Liebe. Ja. Eins werden, das ist die Sehnsucht des Liebenden. Und das hat man viele romantische Vorstellungen im Kopf und ist ein bisschen enttäuscht, wenn die Theologie uns sagt, es ist ein Willensakt. Ja. Wenn man aufs Kreuz schaut, beginnt man zu begreifen, denn am Kreuz hat Jesus jetzt nicht so romantische Gefühle unbedingt gehabt, da können wir sicher davon sein, sondern ganz im Gegenteil, es war eine unglaubliche Kränkung, auch eine Verletzung, weil er auch unsere Ablehnung ertragen musste. Ja. Das ganze Böse der ganzen Welt hat er getragen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Aber eben eindeutig sich dafür entschieden hat, zu lieben. Gott zu lieben, seinen Vater im Himmel und uns Menschen zu lieben. Ja. Aber es war nichts Romantisches. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel für uns, wenn wir es im Gleichtum wollen. Zu lieben ist ein Willensakt. Nichts gegen romantische Gefühle und alles das und dass man sich auch darum bemüht vielleicht, aber es ist ein Willensakt. Ich entschließe mich dazu. Ja. Das ist eigentlich das, wo man am schnellsten aufdecken kann, wenn es um Fehlformen der Liebe geht, um Verirrungen. Ja. Man sagt, das ist doch auch Liebe und weiß ich was. Und plötzlich stellt sich heraus, es ist eigentlich mehr das Befolgen eines Triebes. Ja. Weiß ich was, wenn man hormongesteuert einfach sehr angezogen sich fühlt von einem anderen Menschen und dann fällt man übereinander her und sagt, das muss ja jetzt Liebe sein, weil das so stark ist. Ja. Und vergisst eigentlich dabei, dass man eigentlich eher gefangen genommen war von Trieben, von dem Animalischen in uns, das ja auch die Menschen ausmacht, aber eigentlich nicht eine Entscheidung getroffen hat. Ja. Liebe ist ein Willensakt. Ja. Oder noch ärger, vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, die aber nicht auf den anderen hinzielt, hinschenken bedeutet, sondern eigentlich Egoismus ist. Ja. Man kann die romantischen Dinge machen und wenn man genau hinschaut, ist es Egoismus sozusagen, dass man sich was erobert oder dass man Anerkennung bekommt oder sonst etwas. Echte Liebe ist eigentlich Freude daran zu haben, dass der andere alles bekommt. Das ist echte Liebe. Ja. Und weil die Liebe selbst Gott ist, ist sie immer die Wahrheit, habe ich schon gesagt. Liebe und Wahrheit können niemals Widersprüche sein. Denkt man sich, naja, das wird ja nicht so oft passieren, aber man merkt es ja praktisch, wenn man beispielsweise oft argumentiert hört, um barmherzig zu sein, Barmherzigkeit ist ja eine Ausdrucksform der Liebe, muss man die Wahrheit einmal ein bisschen auf die Seite schieben. Ja. Ich bin barmherzig und sage jetzt, fordere jemanden nicht dazu auf, die Gebote zu halten, weil ich bin so barmherzig oder so. Das kann es nicht sein. Das ist so ähnlich wie jemand, der zum Arzt kommt mit einem gebrochenen Bein und der sagt, ich möchte jetzt keinen Schmerz verursachen, um dieses Bein wieder einzurenken. Ich bin sehr barmherzig, bin ein barmherziger Arzt. Ich gebe dir ein bisschen eine Nivea-Creme auf die Nasenspitze. Ja, das ist eigentlich nicht barmherzig. Das ist eigentlich nicht liebevoll. Ja. Liebe und Wahrheit, Barmherzigkeit und Wahrheit schließen einander nie aus. Ja. Ich habe schon gesagt, die Liebe muss immer gelebt sein. Darf niemals theoretisch bleiben. Die Theologen sagen von Gott, von diesem dreifaltigen Gott, er ist Actus Purus, auf Lateinisch Actus Purus, das heißt, da ist nichts Potenzielles mehr, nichts, was noch sein könnte, was Gott noch verwirklichen könnte, wie es bei uns Menschen oft ist. Also ich habe schon tolle Ideen, wie ich jetzt liebevolle Dinge machen würde. Ich plane jetzt ein karitatives Werk aufzuziehen. Das ist alles schon da. Ich habe auch den Willen dazu. Ich möchte das machen. Es muss halt noch passieren. Ja? Ich muss es halt noch verwirklichen. Ja? Bei Gott gibt es das nicht. Bei Gott ist es bereits verwirklicht. Actus purus. Es ist schon alles getan. Ja? Also bei Gott ist die Liebe immer konkret, weil sie nichts mehr hat, was noch verwirklicht werden könnte. Ja? Schön, wenn das in unserem Leben auch immer mehr gelingt. Also nicht immer nur planen und sagen und man könnte und sollte und so, sondern es einfach machen. Ja. Christus wird danach gefragt, was eigentlich das wichtigste Gebot ist. Das für die Juden waren die Gebote ja nicht eine Sammlung von Vorschriften einfach, sondern die Gebote waren die Art, wie man sozusagen den Bund mit Gott lebt. Ja. Das Zeichen der Gegenwart Gottes für die Juden war die Bundeslade mit den Geboten drinnen. Ja. Deswegen gehorsam zu sein, diesen Geboten war, ich lebe ein Leben mit Gott. Ganz eindeutig. Deswegen ist das Gesetz so unglaublich wichtig für die Juden. Und es kommt einer zu ihm in Lukas 10 und stellt eine ehrliche Frage. Lukas 10, 25, und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen und fragte ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Ja. Und der Gesetzeslehrer gibt eine sehr schöne Antwort, er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, handel danach und du wirst leben. Und dann will der Gesetzeslehrer seine Frage rechtfertigen und fragt, naja, also wer ist denn mein Nächster? Ja, um vielleicht auch nicht ganz so dumm dazustehen. Und daraufhin erzählt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das ist das berühmte Doppelgebot der Liebe. Das ganze Gesetz ist darin enthalten. Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Kann man als erstes mal fragen, kann die Liebe ein Gebot sein? Kann ich sozusagen die Liebe anschaffen? Auch kann der liebe Gott uns das überhaupt zum Gebot machen? Muss Liebe nicht irgendwie entstehen von sich aus oder so? Ja, ja, das geht, weil die Liebe ist ein Willensakt. Ja? Ich kann mich dazu entschließen. Ja, deswegen kann ich wirklich sagen, ich will Gott lieben mit meiner ganzen Seele, mit all meinen Kräften und meinen Nächsten wie ich selbst. Ja. Interessant ist, dass in diesem Gebot ein Unterschied gemacht wird zwischen Gott und den Menschen. Die Art, wie ich Gott liebe und wie ich den Nächsten liebe. Gott soll ich lieben mit all meinen Kräften, mit meiner ganzen Seele und den Nächsten soll ich lieben wie mich selbst. Ja. Eigentlich ist das ein Dreifachgebot, kein Doppelgebot. Gott lieben, den Nächsten lieben, sich selbst lieben, gehört nämlich auch dazu. Ja. Und das ist vielleicht ganz schön, sich das genau anzuschauen. Das Erste, was eben dieser Gesetzeslehrer zitiert, ist das sogenannte Schma Israel. Das ist das jüdische Gebet. Ja. Das beten fromme Juden in der Früh und am Abend. Das geben sie in einen Text hinein, in eine Box hinein, die sie bei sich tragen und so weiter. Und diese Gottesliebe bedeutet, dass man wirklich bereit ist, sein ganzes Leben dem Leben Gott hinzuschenken. Dass man nichts davon ausnimmt. Ja? Das sollte seinen Ausdruck finden im Gottesdienst, ja? In der Liturgie, auch im Halten der Gebote, so wie Juden das auch verstanden haben, dass das Halten der Gebote einfach zur Ehre Gottes auch schon Motivation genug wäre, nicht nur wenn ich was dafür bekomme oder dann weiß, dann geht es mir selber besser, was ja auch stimmt, sondern dass es auch eine Ehrweisung Gottes gegenüber ist, nicht? Dass man wirklich sein ganzes Leben auf ihn ausrichtet. Also man kann sich einmal sein Leben anschauen und schauen, ob es nicht noch ein paar Stücke gibt, wo das eigentlich nicht sein soll, wo ich sage, da bitte lieber Gott, da muss ich mich nach anderen Regeln richten. Da möchte ich mich nach was anderem ausrichten, da muss ich schauen, dass ich Geld verdiene oder so. Nicht? Das Gebot, das Halten des Gottes, das Gebot der Gottesliebe bedeutet, nichts auszunehmen, umfassend sich ganz an Gott zu verschenken. Und genauso groß ist das zweite Gebot, nämlich das Gebot der Nächstenliebe. dass ich den anderen Menschen liebe. Und auch das kann man jetzt sozusagen wieder in verschiedenen Facetten sehen. Es ist in Wirklichkeit immer eine Liebe. Ja. Es gibt nicht mehrere Lieben, sondern es ist immer eine Liebe, aber wie ein Edelstein, der auch verschieden leuchten kann, kann man es sozusagen von verschiedenen Seiten betrachten. Und da kann man die Caritas, also sagen wir die erste Form sind, die klassische Nächstenliebe, so wie in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, der barmherzige Samariter, der einfach nur um zu erklären, auf die Frage, wer ist dann mein Nächster? Da kommen ja die Braven, die Priester und Leviten sehr schlecht weg, wir kennen das Gleichnis. Und der Samariter, der von den Juden eher missachtet worden ist, weil er als Ungläubiger angesehen worden ist, sozusagen als Abgefallener, der macht das Richtige, ja, und der versorgt ihn unter die Räubergefallenen und bringt ihn noch weiter und bringt ihn ins Gasthaus und gibt noch Geld dorthin, damit er weiter versorgt wird. Also man sagt, und wenn ich wiederkomme, sag mir, wenn du mehr brauchst, dann gebe ich dir auch noch. Also der ist nicht daran interessiert, wann er endlich seine Pflicht erfüllt hat, sondern der will gut sein, der liebt. Ja. Und jeder von den dreien, die vorbeigehen, der Priester, der Levit und der Samariter, haben die gleiche Chance gehabt, sich diesen unter die Räuber gefallenen zum Nächsten zu machen eigentlich. Das ist eigentlich der Schlüssel, wer ist mein Nächster, der, den ich mir auch dazu mache. Sicher, sie gehen alle drei vorbei, aber für den Priester hätte es auch der Nächste sein können. War es aber dann nicht, weil er weitergegangen ist. Also es ist durchaus wieder ein Akt, der von dem kommt, der lieben will, ja, nicht dazu gezwungen wird und es geht halt nicht anders, sondern er macht sich diesen Menschen zum Nächsten. Ja. Daran können wir auch denken in einer Welt, die ja sehr klein geworden ist, wenn wir an Nächstenliebe denken. Wir sagen, naja, ich muss ja nur meine Nächsten lieben, schaue ich, wie es meinen Nachbarn geht, aber Entschuldigung, wenn jemand in einem anderen Bundesland ein Problem hat oder in einem anderen Erdteil vielleicht sogar, ja, kann es mir ja nichts mehr angehen. Weiß nicht. Vielleicht sollten uns diese Menschen zum Nächsten machen, wenn wir Möglichkeiten dazu haben. Ich glaube nicht, dass ein Reisbauer irgendwo in Asien oder ein armer Mensch in Afrika die Möglichkeit hätte, sich uns zum Nächsten zu machen, weil er hat nicht die Möglichkeit. Aber wenn wir die Möglichkeiten haben, gehört das dann vielleicht auch dazu. Also es ist dann, glaube ich, nicht nur die räumliche Entfernung, wer der Nächste ist, sondern eigentlich, wen wir uns zum Nächsten machen. Ja, das ist Caritas, das ist das, was sozusagen verwirklicht werden kann, wo wir die Liebe wirklich sehr konkret verwirklichen können. Das zweite ist das, was man als Amor bezeichnen könnte. Im Deutschen haben wir das Wort, was ja auch wieder schön ist, ein Wort Liebe, was das alles beinhaltet. Im Lateinischen gibt es für die verschiedenen Facetten der Liebe unterschiedliche Worte. Deswegen kann man diese Worte verwenden, um es besser zu beschreiben. Amor ist so die klassische Liebe zwischen Mann und Frau, auf Griechisch ist das Eros. Ja. Das ist etwas unglaublich Heiliges, so hat Gott den Menschen geschaffen. Ja. Wie die Rede davon ist, im Schöpfungsbrich, dass Gott die Menschen als ein Abbild erschafft, heißt es, dass er ihn als Mann und Frau erschafft. Ja. Der dreifaltige Gott bildet sich ab in der Liebe zweier Menschen, die sich aneinander verschenken und fruchtbar sind in ihren Kindern. Zwei göttlichen Personen verschenken sich aneinander, sind fruchtbar, wenn man so will, im Heiligen Geist. Ja. Deswegen war das nicht immer schon in Menschen drinnen, dass wenn Mann und Frau einander lieben, es den Menschen klar war, das ist mehr als irgendwas, was wir uns jetzt ausgedacht hätten. Das ist ein Rausch, das lässt uns über uns hinauswachsen, da passiert etwas mit mir, wenn ich auf diese Art liebe. Ja. In allen Facetten der Liebe zwischen Mann und Frau, es können auch verliebte Dinge sein, die man im Alltag macht, bis hin zur Erfüllung der Liebe, ja, auch in der körperlichen Liebe und alles das. Papst Benedikt XVI. Schreibt darüber, finde ich sehr interessant, historisch, dass diese Faszination der Liebe zwischen Mann und Frau die Menschen immer schon geprägt hat und in der Antike man auf einen interessanten, wie man dann sehen wird, schrecklichen Gedanken gekommen sind, sagt, das ist was Göttliches, damit haben sie recht gehabt. Aber wie das halt ist im Heidentum, man wollte das Göttliche fassen, damit das sozusagen verfügbar ist und so ist etwas entstanden, dass man Tempelprostitution nennt. Man ist im Tempel gegangen, Männer natürlich, um dort Frauen, die eigentlich versklavt waren, ja, um das zu erleben, das Göttliche. Ja. Und jetzt ist aus etwas durch und durch Heiligem etwas das Gegenteil geworden. Die Versklavung von Menschen, die Unfreiheit, ja, das hat mit Liebe nichts mehr zu tun. Ja. Und da sieht man, was passiert, wenn man es einfach nur auf die Erde zurückholt und etwas rein Irdisches darin sieht und den göttlichen Aspekt in Wirklichkeit ausblendet. Ja. Und im Gegensatz dazu ist im Judentum gerade die Liebe zwischen Mann und Frau immer schon als etwas sehr Heiliges gesehen worden. Ja. So dass die Beziehung zwischen Gott und den Menschen oft als die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau beschrieben worden ist und verglichen worden ist. Ja. Weil der Mensch eben als Seele und Leib gesehen worden ist. Ja. Als etwas, was mehr ist als nur das rein Irdische. Nicht als rein animalisches Wesen, das halt aus seinen Trieben besteht. Höchst aktuell möchte ich sagen, etwas, was in unserer Gesellschaft wirklich wieder in Erinnerung kommen, gerufen werden sollte. Ja. Gerade die Liebe zwischen Mann und Frau ist, glaube ich, sehr in der Krise, weil man dieses wirklich Göttliche, was die Liebe erst, in Wirklichkeit erst Liebe macht, ja, sichtbar und lebbar macht. Ja. Zwei Tiere, die sich paaren, die lieben einander nicht. Das ist was anderes. Ja, der Mensch ist kein Tier. Aber genau das muss man bewahren. Ja, deswegen ist Sexualität für die Kirche nicht etwas, was oft, wie es oft dargestellt wird, da will man nicht drüber reden, das ist uns peinlich oder sonst was. Sondern die Kirche äußert sich ja sehr detailliert darüber, weil es etwas besonders Heiliges ist. Ja. Aber nicht nur die Sexualität im engeren Sinn, sondern auch das, was Familienleben ausmacht, die familiäre Liebe und so weiter, ist etwas unglaublich Heiliges. Die Kirche spricht dann auch hier von Hauskirche. Ja. Man könnte sagen, dass in einer funktionierten Familie eigentlich die Berufung da ist, den Himmel auf Erden sichtbar zu machen. Eine hohe Berufung. Die Liebe zum Nächsten kann man auch mit einem anderen lateinischen Wort beschreiben, nämlich Amicitia, Freundschaft, die freundschaftliche Liebe, die eigentlich ja sich dadurch auszeichnet, dass man sich selbst jemanden aussucht. Ja, das ist oft der große Unterschied, Geschwister, das ist zwischen Geschwistern und Freunden. War die Frage im Ostblock, war das immer. Man sagt, sind die, in den Tschechen hat man gefragt, sind die Sowjets unsere Brüder oder unsere Freunde? Selbstverständlich unsere Brüder. Aber wieso denn? Freunde sucht man sich aus. Das ist auch das, was Freunde sucht man sich aus. Ja. Es ist eine andere Art der Liebe als die familiäre Liebe. Also eigentlich nach Neigung. Ja. Da sieht man auch wieder Willensakt. Ja. Ich muss sich jemanden zu einem Freund machen. Ja. Aber wieder kann ich mich als Christ überlegen, warum mache ich das? Und es gibt Beispiele großer Heiliger, die sich Menschen zu Freunden gemacht haben, nicht weil sie es gerade gebraucht haben, sondern weil sie gesehen haben, der andere braucht es vielleicht. Wie schön ist das? Und dann wirklich eine Freundschaft gelebt haben. Ja. Aber auch die Liebe zu sich selbst ist Teil dieses Gebotes. Man soll den Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ich mich selbst verachte beispielsweise oder mich selbst geringschätze, können Psychologen wahrscheinlich auch erklären, dann werde ich kein liebevoller Mensch sein können. Kann ich auch einen anderen nicht liebevoll behandeln. Ich muss mich selbst auch gut finden, respektieren, mich annehmen. Ja. Ich habe mal mit einer lieben Tante, die also sehr begeistert war von ihrer Tochter, zu Recht muss ich sagen, eine hübsche, gescheite, lustige, zwischen Ehefrau und Mutter, und sagt, die ist ein Capolavoro, sagt man auf Italienisch, also ein Meisterwerk, das ist also das ein Handwerk, das beste Werk, Capolavoro, ein Capolavoro des Gottes nicht. Und da habe ich ihr gesagt, naja, weißt du, ich erkläre ich immer den Leuten, jeder Mensch ist ein Meisterwerk Gottes. Ja? Und weil das ganz wichtig ist, kein Mensch sollte sich denken, ich bin im lieben Gott misslungen, mit meinen Eigenschaften oder so, wie ich bin oder wie ich ausschaue oder so. Das wäre ja furchtbar. Ja, das ist ja wäre völlig unlogisch. Jeder Mensch ist von Gott so geschaffen. Man kann dann aus dem, was der liebe Gott in einen hineingelegt hat, etwas Gutes machen. Das gehört auch zu diesem Gebot, dass man sich so achtet, dass man auch seine Talente entwickelt beispielsweise. Aber zum Beispiel das Aussehen und so weiter, ja, dass man das annimmt und sich auch daran freut und in richtiger Weise stolz ist auf sich und sich gut findet. Ja, weil der liebe Gott einen gut findet. Ja. Das Lustige, die Tante hat gesagt, ja, da hast du recht, ist ja fromm. Aber ich tue mich schon schwer, meine Tochter nicht an Kamera zu sehen. Was auch wieder nicht war. Aber ganz wichtig, wir müssen uns selbst gern haben, ja, weil der liebe Gott uns gern hat. Ja. Es ist nicht besonders christlich, immer so alles furchtbar zu finden, was man selber macht zum Beispiel, oder wie man ausschaut oder was auch immer. Ja. Also die Eigenliebe, die richtige Eigenliebe, also die keine Selbstverliebtheit ist, ist was Gutes, ist ein Gebot Gottes. Den Nächsten lieben wie sich selbst. Ja. Und da gehört wahrscheinlich dann auch etwas dazu, was man auch oft mit Liebe bezeichnet, dass man kann ja auch Liebe haben zu Ideen, zu Landschaften, zum Vaterland, zu kulturellen Dingen, zur Musik und so weiter. Das ist ja nichts Böses. Ja. Aber ich würde es eigentlich fast dazu nehmen, zu dieser Eigenliebe, weil das zeigt uns auch die katholische Kultur. Wir sollen gerne leben. Das ist überhaupt nichts Katholisches, das gibt es eher bei puritanischen Protestanten. Man sagt, es ist also möglichst wenig Farben, am besten nur schwarz und weiß und Musik ist überhaupt vom Teufel. Wein trinken, kommt man gleich in die Hölle. Ja. Wenn man die katholischen Kulturen anschaut, da geht es recht lustig zu. Man muss dann immer aufpassen, dass man nicht über die Stränge schlägt. Aber das gehört eigentlich auch dazu, zu dem Auftrag Gottes, dass wir nicht nur den Nächsten, sondern auch uns selbst gern haben. Man sollte Freude haben am Leben. Ja. Es darf gut schmecken. Ja. Und selbst solche asketischen Menschen wie eine Teresa von Avila, der hat mal gesagt, die da eine Karmelitin war, ne, die, du bist da eingeladen und isst Rebhuhn. Ja. Wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, wenn Fasten, dann Fasten. Ja. Interessant. Ja, das gehört also. Heute haben wir im Evangelium gehört, dass man sogar Jesus vorgeworfen hat, dieser Fresser und Säufer. Also nicht, ich will jetzt nicht der Völlerei das Wort sprechen, ja, sondern ich glaube nur, das gerne Leben ist etwas Christliches. Ja, das ist ganz wichtig. Das gehört auch zu dieser Eigenliebe dazu. Und jetzt diese Gottes- und die Nächstenliebe und auch die Eigenliebe, die richtige, die bedingen einander. Ja. Es ist falsch, wie es in diesem schönen Beispiel heißt, wie es einmal eine Krankenschwester, eine geistliche Schwester gemacht hat, die einen Kranken gepflegt hat und alles für ihn gemacht hat und hat sich bei ihr bedankt, wie liebevoll sie ist. Und hat die schöne Antwort bekommen, das mache ich ja nicht für Sie, das mache ich alles nur für Jesus. Das stimmt das nicht im Verständnis. Das ist untrennbar. Das ist dasselbe Gebot. Ja? Wenn ich Gott liebe, dann liebe ich Gott im Menschen, der mir begegnet. Ja? Und die Heiligen zeigen uns, was das bedeutet. Sie sind liebevoll mit Menschen umgegangen, weil sie Gott geliebt haben. Aber das ist auch schon schön, weil es aneinander wachsen kann. Ja? Das habe ich öfter schon in der Seelsorge gemerkt, wenn man Menschen dazu bringen kann, wirklich liebevolle Taten zu machen, in karitativen Werken sich wirklich anzustrengen, ist es für nicht wenige ein wirklicher Weg zu einem tiefen Glauben geworden. Und umgekehrt, wenn jemand wirklich ein spirituelles Leben zu leben beginnt, kommt er irgendwann so weit, dass er sagt, ich muss jetzt für andere Menschen auch was machen. Das bedingt einander. Ja? Also für einen selber vielleicht ganz schön zu sehen, dass man sozusagen, wenn man daran arbeiten will, wenn man sagt, ich tue mich schwer mit den Menschen, ja, gut, dann kann ich mal für sie zu beten beginnen. Und dann wird mir der Umgang auch leichter fallen, der liebevolle. Ja? Oder ich habe Schwierigkeiten beim Beten, dann mache ich mal liebevolle Dinge, dann werde ich wieder leichter beten können. Ja? Also, das ist ganz schön, das ist eigentlich gut, das wahrzunehmen. Ja? Genauso auch wie die gelebte Nächstenliebe eine echte Form der Verkündigung ist. Ja? Ein liebevoller Mensch zu sein, lässt Menschen Gott erkennen, weil Gott ist ja die Liebe. Ja? Das heißt, wir müssen nicht jeden immer nur voll quatschen, so wie ich das jetzt mache, sondern man kann einfach nur liebevoll leben einfach. Und vielleicht dabei nicht verbergen, dass man Christ ist. Ja? Und dann wirklich werden die Leute das Evangelium vielleicht viel besser verstehen, als wenn ich ihnen langatmig erkläre. Ja? Wir können uns überlegen, wie man das konkret machen soll. Die Liebe soll immer konkret sein. Es gibt verschiedene Berufungen. Die erste Berufung, die uns allen gemeinsam ist, die Liebe zu leben, ist das Christsein an sich. Das sind ja fast Synonyme. Jemand, der christlich ist, muss liebevoll sein. Deswegen sind die Leute, oft wenn sie fernstehen, sind zu Recht wirklich schockiert, wenn ein Christ lieblos ist. Das wird uns ja sehr vorgeworfen. Das ist vielleicht oft sogar ein Hemmnis für manche, die am Arbeitsplatz sagen, ich will gar nicht so, dass die wissen, dass ich ein praktizierender Katholik bin und so. Weil plötzlich wird man daran gemessen, was ist dann plötzlich wirklich, weil man besonders liebevoll sein soll. Und die Leute haben vollkommen recht. Es ist ein Skandal, wenn ein Christ nicht liebevoll ist. Christsein und Liebe sind eigentlich Synonyme. Das ist eigentlich gleichbedeutend. Ja. Weil als Christen, wie ich es vorher gesagt habe, treten wir ein in das Leben Gottes selbst. Also jetzt würden Fernsteher es vielleicht nicht so theologisch beschreiben, aber sie haben ein Gefühl dafür. Ja. Als Christen leben wir das Leben Jesu. Ja. Was würden wir sagen, wenn wir im Evangelium Dinge lesen würden, dass Jesus, also manche Dinge scheinen so, wir lesen im Evangelium Dinge, wo Jesus sehr streng ist beispielsweise oder jemanden zurückzuweisen scheint und da sind wir immer sehr schockiert. Wenn man da genau hinschaut, merkt man, es ist sehr liebevoll oft, weil Jesus ein weiteres Ziel hat, ja, also wenn man sieht, wie die Geschichten ausgehen. Aber wenn jetzt, sagen wir, einen Christen sehen, der einfach jemanden was überschlägt oder verletzt oder sonst was, das passt doch nicht zusammen. Ja. Wenn wir getauft sind, haben wir ein ganzes Jahr zu Gott gesagt. Das ist die Gottesliebe. Wir dürfen nicht vergessen, was Taufe bedeutet, sich wirklich ganz Gott hingeschenkt zu haben. Ja. Also gehören wir schon ganz zu Gott. Und wenn wir jetzt das zweite Sakrament sehen, das uns sozusagen ständig begleitet, die Eucharistie, dann hilft uns gerade die Eucharistie durch unser Einssein mit Christus in diesen reißenden Strom der Liebe mitgerissen zu werden. Wir tauchen ein in Christus, aber nicht wie in ein stehendes Gewässer und sagen, schön für uns, sondern wenn wir Eucharistie empfangen, dann springen wir in den reißenden Fluss, der uns mitreißt in der Liebe zu den Menschen, in der Liebe zum Vater. Nicht? Also das bedeutet Christsein, das ist für jeden Christen gleich, das ist unsere aller gemeinsame Berufung. Es gibt aber verschiedene Berufungen, die sozusagen persönlich sind, grob gesagt zum zölibatären Leben einerseits, das kann im Orden sein, im Priester sein, es gibt auch zölibatäre Leben in der Welt, es gibt ganz interessante Berufungen, das ja oft wirklich auf direkten Widerspruch stößt. Ja. Also als Priester wird einem ja oft fast eingeredet, dass es unanständig ist, wenn man zölibatär lebt oder verlogen oder was weiß ich. Warum kommt die Kirche auf die Idee, es geht ja auf Jesus zurück, der vom zölibatären Leben spricht, um des Himmelreiches Willen ehelos zu bleiben? Was bedeutet das? Es hängt natürlich mit der Liebe zusammen. Der zölibatär Lebende hat das Ziel, die Wirklichkeit des Himmels schon hier auf der Erde zu verwirklichen. Was ist die Wirklichkeit des Himmels? Das Doppelgebot der Liebe. Sich ganz an Gott hinzuschenken, ganz für ihn da zu sein, ohne Einschränkung, und alle Menschen so zu lieben wie die engste Familie. Ja? Weil im Himmel ist ja nicht so, dass man sagt, mit dem mag ich nicht oder so. Das gibt es nicht. Und deswegen einerseits für Gott ganz da zu sein, aber auch verfügbar zu sein für die Menschen. Das ist mehr als nur Zeitmanagement oder sonst etwas, wie es oft runter nivelliert wird. Das ist eine geistige Haltung. Ja? Und wenn ich den Himmel, das Übernatürliche, ausblenden will, wird es zu einem Skandal. Weil das ist dann irgendwie wie eine Anklage oder sonst was. Wenn ich aber den Himmel vor Augen habe, ist das sehr logisch. Jemand, der schon jetzt sozusagen in dem Zustand des Himmels leben will und diesen Zustand des Himmels auch sichtbar machen will. Ja. Man scheitert jeden Tag daran, darf ich hier als Zölibatärlebender sagen, aber das ist das Ziel, das man hat. Das ist die Berufung, die man hat, nach der man sich ausstreckt. Vielleicht gelingt es ein paar Mal auch. Ja. Und genauso heilig, eben eine andere Art der Berufung, ist das, wenn man die Berufung, die Liebe in der Ehe und Familie zu leben. Und wie ich schon gesagt habe, es geht wieder darum, den Himmel darzustellen, aber wenn man so will, den Himmel auf Erden. Ja, den Himmel hier sichtbar zu machen. Eine Familie, die funktioniert, die liebevoll miteinander umgeht, auch ihre Konflikte liebevoll löst. Das heißt nicht, dass immer alles super sein muss, aber gerade daran kann man dann auch die Liebe wirklich erkennen. Daran kann die Liebe auch geprüft werden und vielleicht auch reifen. Ja, das ist etwas unglaublich Schönes. Bei allen Umfragen unter Jugendlichen, was wünscht ihr euch? Immer, immer an erster Stelle eine gute Familie. Das ist die Sehnsucht eines jeden Menschen. Da kann unsere Gesellschaft ihr Wege gehen, was sie will. Das ist die Menschen drinnen, Gott sei Dank. Deswegen müssen wir auch sehr aufpassen. Viele wundern sich, es gibt ja die absurdesten Argumente. Wenn Ehe und Familie vom Staat umgedeutet werden, warum die Kirche da was dagegen hat, zumindest die katholische Kirche. Ja. Dass man jetzt zum Beispiel sagt, wenn zwei Männer heiraten wollen, ist doch auch schön, wenn die Verantwortung füreinander übernehmen. Oder so, ja. Und das wird eigentlich, in Wirklichkeit, das fällt uns nicht mehr auf, aber es ist etwas völlig Absurdes. Mann und Frau, die aneinander verschenken, sich aneinander binden, Kinder bekommen, durch diese Kinder auch leiblich miteinander verbunden sind, etwas Unaufhebbares haben und so, ja. Das ist in der Schöpfung grundgelegt. Ja. Und das wird erfüllt mit der Gnade und daraus wird etwas Übernatürliches. Das ist wie ein Nachäffen, wenn zwei Männer heiraten und sagen, wir machen jetzt dasselbe. Wir adoptieren halt Kinder. Absurd, völlig absurd. Und eigentlich ist die Ehe etwas Religiöses, etwas rein Religiöses und eine sehr junge Entwicklung, dass der Staat sagt, es gibt eine staatliche Ehe. In den meisten Staaten hat es das vor 100 Jahren noch gar nicht gegeben. Ja. Warum eigentlich? Ja, das wäre eben ein Vorschlag an unsere Bischöfe zu sagen, bitte lieber Staat, macht was ihr wollt, aber lasst uns in Ruhe mit dem, was wir machen. Ja. Nämlich inzwischen ist das immer so abgestimmt, man muss standesamtlich verheiratet sein, um kirchlich heiraten zu können und so weiter. Warum eigentlich? Ja, wird doch bald von uns gefordert werden, es müssen auch in der Kirche gleichgeschlechtlich heiraten dürfen, dann sind sie diskriminiert oder was weiß ich. Also nur um ein bisschen wieder vernünftig denken zu können, es ist das Natürlichste der Welt, also was Natürlicheres als Mann und Frau, die Kinder bekommen, gibt es nicht. Also mir fällt nichts ein. Ja. Und das umzudeuten, ist ja völlig absurd. Ja. Also das passiert aber und unangefochten inzwischen. Ja. Die Berufung, die man leben kann, um die Liebe zu leben, kann aber auch bedeuten, dass man gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Also wirklich sich darum kümmert, dass Nächstenliebe stattfindet. Das braucht ja oft Strukturen auch oder gewisse Planung und so weiter. Wobei der Prälat Unger, der lange Zeit Präsident der Caritas war in Österreich, legendär eigentlich, immer wieder einen sehr interessanten Satz gesagt hat. Er sagt eigentlich, und er war Präsident der Caritas, der Organisation, sagt eigentlich ein völlig absurder Gedanke, aus der Caritas eine Organisation zu machen. Caritas ist die Nächstenliebe. Das kann ich nie delegieren, das muss jeder leben. Ja. Aber er hat natürlich einen guten Job gemacht. Es braucht Organisation. Ja. Das ist das, was eben auch dazu gehört, dass man ruhig seine Vernunft einsetzen kann, um Liebe konkret machbar zu machen. Ja. Pfarrcaritas in einer Pfarre, Spenden sammeln, damit Organisationen wirklich helfen können in den fernen Gebieten, wie beispielsweise die Päpstlichen Missionswerke oder so. Ja. Oder auch sie mit Freunden zusammenzutun, etwas zu planen. Also das ist schön, wenn man dem Struktur gibt, weil es eben konkret wird. Die Liebe muss ja konkret sein. Ja. Aber die Liebe ist eben auch ein gesellschaftlicher Auftrag, dass die Strukturen der Gesellschaft so geachtet sind, dass niemand unter die Räder kommt. Ja. Das gelingt in unseren Breiten wirklich gut. Also in Österreich muss man einen Hungerstreik machen, um zu verhungern. Ja, in Österreich kann man nicht verhungern, weil man kein Essen hat. Ja, und kann schon sein, dass es manche Auswüchse unseres Sozialsystems gibt, aber in Wirklichkeit ist das schon was sehr, sehr Schönes. Also wirklich etwas Tolles. Und etwas, woran wir mitarbeiten sollen als Christen, dass das in unserer Gesellschaft auch die richtigen Strukturen hat. Ja, damit niemand unter die Räder kommt. Das ist ein Auftrag an uns Christen. Ich habe eigentlich schon geplant für das nächste Arbeitsjahr, ich möchte gerne die Berufung des Christen in der Politik einmal behandeln. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Ja. Das sind all diese Dinge. Allerdings immer, wir Christen machen das immer auch im Hinblick auf über das Leben hinaus. Ja. Das ist der große Vorwurf, den uns die marxistische Ideologie immer gemacht hat, die gesagt hat, ihr Christen vertröstet die Leute, später wird es besser und dadurch machen sie nichts in dieser Welt. Ja. Kümmern sich nicht um das Elend der Arbeiter und der Hungernden und so weiter. Es hat ja damals schon nicht gestimmt, weil bis heute ist die Kirche die Organisation, die am allermeisten macht und auch am wirkungsvollsten macht. Die Armut und das Elend in den kommunistischen Ländern ist ja viel schlimmer als in allen anderen. Ja. Also es hat nicht einmal nach denen funktioniert, aber das ist ein unberechtigter Vorwurf, weil wir haben diese Verantwortung, aber wir nehmen sie auch wahr, aber man kann sie immer noch verbessern, nicht? Allerdings, und das ist eine ganz wichtige Sache, wir dürfen die Liebe niemals auslagern. Ja? Es wäre für Christen furchtbar, wenn sie sagen würden, wir leben in einem Sozialstaat, der funktioniert, jetzt müssen wir uns eh nicht mehr kümmern. Der Bettler und die Frau geht zum Sozialamt. Ja? Das ist ja furchtbar. Ja? Ich brauche das für mein christliches Leben, die Nächstenliebe zu üben. Papst Benedikt XVI. Geht in Deus Caritas einen sehr interessanten Gedanken nach, weil wenn er sagt, was würde eigentlich eine christliche Gemeinde machen, die wo lebt, eigentlich ist das eh unser Zustand, und alle Nöte sind sozusagen gelindert. Ja. Da verhungert niemand mehr, da werden auch alle versorgt. Das ist, was machen wir dann? Er sagt, dann dürfen wir nicht, wir müssen lieben. Unser christliches Leben wäre unvollständig ohne Liebe. Wir müssen uns dann Möglichkeiten suchen, wo wir lieben können. Wir müssen uns Menschen suchen, die wir zu unseren Nächsten machen können. Ja? So wie der Samariter. Ja? Weil sonst unser christliches Leben nicht stattfindet. Wir müssen lieben. Ja? Es gibt dann eh immer Möglichkeiten. Also, das ist das, was die Mutter Teresa immer gesagt hat, wenn sie durch Europa gezogen ist. Sagt, ich komme aus dem Land, wo es wirklich Arme gibt, wie ihr es gar nicht kennt. Jetzt aber auch Arme. Bei euch sind die arm, die so einsam sind. Die haben vielleicht genug zu essen, genug zum Anziehen, aber niemand kümmert sich um sie. Also da wird man immer was zu tun haben. Also ganz wichtig, wir dürfen die Liebe und das Üben der Liebe niemals auslagern und sagen, das organisieren wir jetzt so gut, dann bezahlen wir jemanden dafür, wo wir nicht zahlen genug Steuern oder wie auch immer das dann ausschaut, und der liebt dann für uns. Das geht nicht. Und man muss es immer selber machen. Ja. Sonst geht unser christliches Leben nicht. Das, was ich jetzt die letzte dreiviertel Stunde gemacht habe, ist genau das, was falsch ist. Nämlich dauernd über die Liebe zu reden. Deswegen möchte ich damit enden. Man muss die Liebe leben. Lieben ist ein Tunwort. Ja, aber vielleicht ist es ganz gescheit, auch mal sich Gedanken darüber zu machen, damit dann die Praxis wirklich stattfinden kann. Danke fürs Zuhören.